Domradio im Gespräch.
Ihr Domradio ist hier. Modernisiererin der Union und das als Frau, Protestantin und Ostdeutsche, erste Bundeskanzlerin, überhaupt mächtigste Frau der Welt. Angela Merkel, die an diesem Mittwoch 70 Jahre alt wird. Was ist ihr politisches Erbe, das schließlich auch das einer Christin und Pfarrerstochter ist? Das fragen wir jetzt, und zwar eine Parteikollegin, nämlich die CDU-Politikerin Anja Karliczek, die auch Präsidentin des Katholischen Frauenbundes ist, des KDFB. Schönen guten Tag, Frau Karliczek.
Schönen guten Tag, Frau Reginita.
Ja, 3 Jahre lang waren Sie Bundesbildungsministerin unter Kanzlerin Merkel. Wie intensiv haben Sie sie da kennengelernt? Wie viel hatten Sie mit ihr zu tun?
Naja, man hat ja die Gelegenheit, ich sag mal, sie viel öfter zu erleben, als man das als normales Parteimitglied oder auch als normales Fraktionsmitglied hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch viel von ihr lernen können.
Was haben Sie von ihr lernen können?
Naja, sie war immer sehr reflektiert. Sie hat sich von diesen Aufregungen, die es ja um viele Themen immer relativ schnell geht, gar nicht beeindrucken lassen. Sie hat sich halt wirklich sehr reflektiert, immer darauf konzentriert, wo wollen wir hin und wir müssen Fortschritt organisieren und zwar Schritt für Schritt. Also viele fragen dann ja immer, habe ich selbst mal gehört, dass ihr mal die Frage gestellt worden ist, ein neuer Koalitionsvertrag steht, so was wollen Sie jetzt in diesen 4 Jahren erreichen? Und dann hat sie gesagt, ich möchte, dass es für die Menschen immer ein klein bisschen besser wird. Und das fand ich einen super klugen Satz, weil natürlich wälzt man eine Welt und auch eine Republik nicht mal eben um mit irgendwas, sondern man versucht sich Schritt für Schritt im Grunde immer wieder neu gut aufzustellen. Und das war, glaube ich, ihre Perspektive, also sehr realistisch, aber auch immer mit der Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Und sehr zielorientiert doch zu gucken, was ist möglich, was ist auch in den Rahmenbedingungen möglich und sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik. Sie hat ja auch sehr viel, gerade auch europäische Politik, sehr, sehr stark geprägt und diesen Zusammenhalt in Europa zu organisieren. Das war ihr ein ganz, ganz persönliches Anliegen, weil sie, glaube ich, das, was wir jetzt erleben, diese Differenzierung auch zwischen Ost- und Westeuropa oder Mitteleuropa ist es ja und Westeuropa, dass auch mit der Ratspräsidentschaft von Viktor Orban da Brüche auftreten, die sehr gefährlich sind, weil das natürlich immer auch ein Einfallstor für Putin ist.
Erinnern Sie auch persönliche Momente, in denen Sie ihr sehr persönlich begegnen konnten?
Ja, wir hatten ja immer mal die Gelegenheit, das hat sie auch regelmäßig gemacht. Sie hat dann ihre Ministerinnen und Minister zum Abendessen eingeladen und hat dann zum Beispiel mal Herfried Münkler eingeladen, der uns aus der Historikerperspektive dann auch noch mal einen Blick auf die Welt von heute gegeben hat. Und da konnten wir natürlich dann auch mal alle möglichen Fragen stellen. Und sie hat das immer sehr genossen. Das konnte man wirklich spüren, sich also auch mal abseits des Alltagsgeschäftes, sich mit dem großen Ganzen zu beschäftigen. Aber, und so habe ich sie kennengelernt, sie hatte uns auch alle immer sehr gut im Blick, was bei uns gerade so auf der Tagesordnung stand. Und ich will eine persönliche Geschichte erzählen, weil die fasziniert mich im Grunde bis heute. Ich habe damals die Wissenschaftspakte verhandelt und dann ging es um die Frage, wie viel Aufwuchs wollen wir denn für die nächsten 10 Jahre jedes Jahr dann möglich machen? 2%, 2,5%, 3%. Und wir kamen ja immer zum Frühstück zusammen und wir haben da gar nicht lange drüber gesprochen, sondern ich habe dann nur im Grunde vorgetragen, dass das jetzt in den nächsten Wochen ansteht zur Verhandlung und dass wir da jetzt gucken müssen, wie wir auch mit den Ländern ins Boot kommen, weil das ja nicht nur eine Sache ist vom Bund, sondern auch immer eine Sache, die Länder müssen mitziehen. Und dann guckte sie mich nur so von der Seite an, weil es ging die Diskussion um 2, 2,5 oder 3%. Und dann guckte sie so, 3%? Und mehr hat sie gar nichts dazu gesagt. Und dann habe ich nur genickt und habe gesagt, eigentlich ist das das Ziel. Aber ich sag mal, das war ja so Wunsch und Frage gleichzeitig. Und dass solche Dinge, die im Grunde, ich sag mal, so ganz kurz und knapp ausgedrückt waren, aber doch im Grunde sehr klar zeigten, wie sehr sie beobachtet, was bei uns also auf der Agenda steht und auch wie, ich sag mal, dass sie eigentlich eine klare Vorstellung davon hat, wo sie mit all dem, was wir auch tun, hin will, ohne dass sie uns irgendwie in unserer Freiheit zu verhandeln oder auch unsere Häuser zu gestalten irgendwie eingeschränkt hätte. Das finde ich immer, also das ist ja eine hohe Kunst von Führung. Ich sag mal so, auch anzubringen, was so meine eigene Agenda wäre aus ihrer Sicht und trotzdem uns die Freiheit der Möglichkeiten zu lassen, dass es halt auch gut wird. Und das muss ich sagen, das schätze ich bis heute, weil gerade in Führung ist das, glaube ich, die größte Kunst.
Angela Merkel ist Pfarrerstochter und evangelische Christin. Bei ihrer Vereidigung damals hat sie ganz selbstverständlich die Formel "So wahr mir Gott helfe" gesprochen. Wie wichtig war ihr als Kanzlerin wohl das C im Parteinamen? Wie schätzen Sie das ein?
Sie hat das ja nie sehr prominent irgendwie, ich sag mal, oder sehr, sehr offensichtlich gelebt, aber ich glaube, in all ihrem Tun steckte sehr, sehr viel christliches Gedankengut. Und gesehen haben wir es, glaube ich, mal einmal sehr plakativ in der Flüchtlingsfrage, dass man halt seine Menschlichkeit und sein ich sag mal, dieses Miteinander jedem im Grunde auf dem Grunde unseres Grundgesetzes, Würde des Menschen ist unantastbar, das wirklich auch zu leben. Aber wenn man sie ein bisschen kennt, spürte man schon dieses Grundgedankengerüst in all ihren Entscheidungen. Und das ist ja etwas, diese innere Stärke, glaube ich, hat sie auch im Wesentlichen daraus gezogen, dass sie halt sagt, also wir sind hier, sag mal, Teil eines Ganzen, aber wir sind eben nicht die, die allmächtig agieren. Und da auch immer wieder diesen Realismus dann reinzubringen. Also ich glaube, tief in ihrem Innern hat das in jeder Entscheidung irgendwo mitgespielt, ohne dass sie darüber sehr viel gesprochen hat.
Sie haben es anklingen lassen. Ich frage es dennoch nochmal, in welchen Momenten Ihrer Kanzlerschaft vielleicht hat Frau Merkel auch dezidiert christlich gehandelt? Dieses berühmte "Wir schaffen das"?
Ja, und sie hat ja damals, das finde ich immer so, das, also zu sagen, wir schaffen das, war ja das eine. Aber sie hatte schon auch die realistische Perspektive, dass eben solche Situationen nicht zur Regel werden dürfen. Sie hat, wenn man das ganze Interview sich damals anhört, aus dem dieses "Wir schaffen das" kommt, da hat sie damals ja gesagt, die Situation, dass wir halt helfen, wenn in Budapest Menschen nicht versorgt werden, das muss eine Ausnahmesituation bleiben. Und wir müssen jetzt in Europa gucken, wie gehen wir mit dieser Situation, dass verstärkt eben Migrationsströme nach Europa kommen, auch vernünftig um. Sie hat immer auch den Ländern bilaterale Hilfe angeboten, die gerade unter Druck standen. Aber, und das ist ja auch richtig, dass die Länder gesagt haben, das ist halt kein bilaterales Problem, sondern ein europäisches Problem, und haben genau vor diesem Hintergrund dann auch immer darauf hingewirkt, dass man eben jetzt nicht sagt, naja, Deutschland hilft uns jetzt als einem Land. Aber wie sehr sie da, ohne dass das groß publik geworden ist, immer wieder gesagt hat, wir müssen erst eine kleine Lösung schaffen, um dann am Ende an der großen Lösung weiterzuarbeiten. Das haben wir, glaube ich, gerade bei der Flüchtlingskrise alle miteinander sehr, sehr schön sehen können. Aber dieser Geist, auch diese vielen Auslandsreisen, auch diese Frage, Entwicklungshilfe als Hilfe zur Selbsthilfe zu verstehen, das ist ja auch nicht nur durch Gerd Müller sehr stark geprägt worden, sondern am Ende stand auch immer der Geist Angela Merkels dahinter, die auch dieses Gedankengut sehr stark unterstützt hat.
Helmut Kohl ist im Grunde ja schon in die Geschichte eingegangen als Kanzler der deutschen Einheit. Als was wird Angela Merkel in die Geschichtsbücher eingehen?
Ich glaube, das ist noch zu kurz zu sagen, was am Ende von jemandem bleibt. Natürlich wird diese Flüchtlingsgeschichte, weil sie uns noch länger bewegen wird und weil sie natürlich ihren Ausgangspunkt in der Dimension auch in der Ära Merkel hatte, wird ein Thema sein. Aber ich glaube schon, dass man auch sehen wird, dass diese vielen Veränderungen sowohl im internationalen, im europäischen, als auch wie unsere Gesellschaften im Inland funktionieren. Also auch diese Frage, wie verändern wir eigentlich Gesellschaft hin zu wirklich einer gleichberechtigten Gesellschaft, dass Frauen gleiche Möglichkeiten haben, auch Familie und Beruf zueinander zu bringen. Auch das hat sie immer sehr geprägt, weil sie natürlich im Grunde wusste um all diese Dinge, die da zum Beispiel auch Altersarmut, die daraus entstehen, wenn Frauen diese Möglichkeiten nicht haben, wenn sie ihren Beruf an den Nagel hängen. Und ich glaube, dass auch diese Dinge am Ende in der Ära Merkel verankert werden, weil natürlich auch da der Startpunkt war.
Angela Merkel hat fraglos ihre Partei sehr modernisiert, ihr auch durchaus ein weiblicheres Gesicht gegeben, auch wenn sie sich nie selbst als Feministin bezeichnen wollte. Wird die neue Führung um Merz und Linnemann da zurückrudern oder hat sie das schon? Wie sehr fehlt in ihren Augen auch so eine Figur wie Angela Merkel in der CDU?
Na ja, gut, unsere Kanzlerin war, glaube ich, für viele Frauen schon auch dieses Gefühl Ermutigung, weil sie halt ja, ich sag mal, auch gezeigt hat, dass diese Führungsverantwortung für eine Republik zu übernehmen auch für Frauen selbstverständlich sein kann, weil sie hat es mit einer gewissen Selbstverständlichkeit ja auch getan. Allerdings leben wir heute natürlich auch ein Stück weit wieder in einer anderen Zeit. Auf der einen Seite hat Friedrich Merz dafür gesorgt, dass diese Quote und diese aufsteigende Quote jetzt auch bei uns in der Union selbstverständlich wird, gegen auch Murren vieler Männer. Aber die Zeit, in der wir jetzt gerade leben, macht natürlich nochmal diese 16 Jahre Angela Merkel zu einer noch besondereren Ausnahmeerscheinung, weil wir jetzt gerade auch in diesem ganzen politischen Geschäft wieder Krieg und Frieden auf der Tagesordnung haben, in einer ganz anderen Dimension, als wir uns das gewünscht und auch vielleicht sogar vorgestellt hätten. Und das macht, glaube ich, also sich jetzt an die Spitze zu stellen, wo wir eben wirklich über militärische Fragen reden. Wir haben das ja gesehen bei der Auswechslung, als Frau Lamprecht gegangen ist und als dann Herr Pistorius gekommen ist, wie sehr es plötzlich doch einen Unterschied wieder macht, wer das macht. Und deswegen ist es, glaube ich, im Moment schwer für eine Frau, so an die Spitze zu kommen, wie das damals war. Also diese ganze Situation ist heute einfach eine ganz andere. Aber ich glaube, die Ermutigung, die in der Kanzlerschaft von Angela Merkel stand, die bleibt uns.
Ihre Nachfolger hatte Angela Merkel sich selbst ursprünglich natürlich auch ganz anders vorgestellt. Aus Annegret Kramp-Karrenbauers Kandidatur ist bekanntlich nichts geworden. Armin Laschet hat dann die Wahlen verloren. Jetzt ist Scholz Kanzler, der SPD-Mann und ausgerechnet Angela Merkels Konkurrent. Und ja, vielleicht kann man wirklich sagen, Erzfeind Friedrich Merz tritt für die Union an. Jetzt können Sie nur spekulieren, aber glauben Sie, dass Sie das schmerzt?
Nein, ich glaube, dass Angela Merkel mit sich und ihrer Welt im Reinen ist. Und dass sie sagt, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Das ist ja auch diese ganze Diskussion, die immer auch geführt wird, wenn es darum geht, Ehrenvorsitzende zum Beispiel der Konrad-Adenauer-Stiftung zu werden oder auch der Union. Also ich glaube einfach, dass sie sagt, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen für dieses Land alles gegeben. Und jetzt müssen andere das Ruder übernehmen. Und deswegen glaube ich, dass sie da auch wesentlich nüchterner rangeht, als wir uns das vielleicht alle vorstellen. Sie wird das beobachten, sie wird weiter eine interessierte Beobachterin bleiben, sie wird auch bestimmt eine Meinung dazu haben. Aber ich glaube nicht, dass es sie schmerzt, weil sie wirklich sagt, ich habe meinen Teil getan und jetzt ist die Nachfolgegeneration dran und jetzt muss ich im Grunde wieder in diesem ganzen Konzert der durchsetzen, der die meiste Zustimmung kriegt.
Was wünschen Sie Angela Merkel zu ihrem 70. Geburtstag?
Dass sie noch viele, viele Jahre ihr Leben genießen kann, weil sie halt in dieser Zeit, als sie Kanzlerin war, im Grunde ja 24 Stunden, 365 Tage verpflichtet war, immer auch parat zu stehen und immer für dieses Land, für uns als Gesellschaft, für uns auch als Partei und so weiter, ihre Frau zu stehen. Und ich wünsche ihr sehr, dass sie jetzt wieder ein Stück die Freiheit genießen kann, das zu tun, was sie immer schon mal gerne tun wollte. Und dazu braucht sie eine lange Gesundheit, denn das ist immer die Grundvoraussetzung dafür. Und Gottes Segen natürlich.
Die Vorsitzende des Katholischen Frauenbundes sagt das, Anja Karliczek. Die CDU-Politikerin war Bundesbildungsministerin unter Kanzlerin Angela Merkel und zu deren 70. Geburtstag an diesem Mittwoch hat sie mit uns über das Erbe der ersten Bundeskanzlerin überhaupt gesprochen. Dafür bedanke ich mich.
Ich danke, Frau Reginita.
Domradio im Gespräch.